Leo der 14. heißt der neue Papst, den viele allerdings erstmal kennenlernen müssen. Wer ist der Mann? Was bedeutet er für die Welt, die Katholikinnen und Katholiken in Deutschland? Und was ist von ihm zu erwarten? Darum geht es jetzt hier in Leben im RBB 24 Inforadio. Ich bin Ulrike Bieritz und habe über Leo den 14., sein Pontifikat und unsere Erwartungen gesprochen mit den Religionsredakteuren des Norddeutschen Rundfunks, Florian Breitmeier und Ruta Bauer-Ochse vom Hessischen Rundfunk. Ja, Florian, was ist das für ein Mann, der sich da jetzt Leo der 14. nennt?
Ja, es ist schon ein Mann zwischen den Kulturen, der Nordamerika, Südamerika miteinander verbindet, der ja in Chicago geboren ist, aber auch Jahrzehnte in Peru gearbeitet hat als Missionar. Ein Augustinermönch, jemand, der aber auch die Kurie in Rom gut kennt, weil er die letzten Jahre dort in der mächtigen Behörde für die Bischofsernennung weltweit gearbeitet hat, auch der Lateinamerika-Kommission vorgestanden hat. Also ein sehr vielschichtiger, komplexer Mann, eine sehr spannende Personalie.
Was heißt denn das, dass der jetzt wieder ein Augustinermönch ist, Luther?
Ja, Ordensmann. Also zwei Dinge würde ich da sagen. Das eine ist tatsächlich, er hat Erfahrung darin, so eine weltweite kirchliche Organisation zu leiten. Er ist ja in zwei Amtszeiten in Rom Generalprior der Augustiner weltweit gewesen. Also diese Erfahrung, so ein weltweites kirchliches Unternehmen zu führen, die hat er schon mal. Und das andere ist, ja, vielleicht führt das auch zu so einer inneren Unabhängigkeit. Er weiß sich eben auch von einer Organisation, einer Gemeinschaft getragen. Er ist nicht so ein Einzelkämpfer, der an der Spitze eines Bistums gestanden hat, sondern eben ein Mensch, der in Gemeinschaft war. Und die Ordensleute weisen ja selber da immer auch darauf hin, dass es im Orden zu leben auch bedeutet, Menschen verschiedenster Arten, verschiedenster Naturelle, die sich gegenseitig nicht unbedingt ausgesucht haben, anzunehmen, zu akzeptieren und zu lernen, mit denen umzugehen. Also diese Kompromissfähigkeit, ich glaube, das ist auch etwas, was ihn durchaus auszeichnet.
Naja, und dann, dass er eben dadurch Leitungserfahrung wahrscheinlich auch hat, weil Franziskus galt doch auch so ein bisschen immer als etwas erratisch und nicht so sehr mit der Struktur vertraut. Und wenn ich das so richtig sehe, was jetzt Leo den 14. ausmacht, der kann quasi eine große Organisation führen, der ist aber auch theologisch versiert, der ist ja auch ein Wissenschaftler und das wird ja auch immer gesagt, der ist ja humorvoll und kann auch Menschen zusammenführen. Für mich wirkt der so ein kleines bisschen ja fast wie diese eierlegende Wollmilchsau, die katholische Kirche gerade braucht in dieser Situation. Seht ihr das auch so?
Das würde ich auch schon so sehen, tatsächlich, dass er ganz viele Dinge in sich vereint, die gesucht wurden. Er wurde ja auch so ein Kosmopolit genannt. Also jetzt sagt man natürlich immer der erste US-Amerikaner, aber fast genauso könnte man sagen, der erste Papst aus Peru. Ja, und er hat eben auch Erfahrung in Rom, im Vatikan und weiß, wie die Kurie von innen tickt. Damit hat ja Franziskus auch immer so ein bisschen gefremdelt. Viele seiner Reformvorhaben sind ja immer so ein bisschen stecken geblieben, unvollendet geblieben. Ich könnte mir vorstellen, dass Leo der 14. ja auch die Fähigkeit besitzt, angefangene Reformen nochmal wirklich strukturell zu verfestigen. Oder? Wie siehst du es, Florian?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er ist auch mit dieser doch schnellen Wahl nach 4 Wahlgängen auch Ausdruck dafür, dass es eine große Sehnsucht im Kardinalskollegium gegeben hat nach einer Stabilisierung des Papstamtes. Franziskus hat ja diese Kirche, ihr habt es schon gesagt, sehr aufgewühlt. Ich habe das immer so verglichen wie Franziskus, der im Haus der Kirche so viele Fenster öffnet, so viele Türen aufmacht, dann herrscht dann ordentlich Durchzug, aber da ist auch so viel Wind, da knallen auch Türen zu, da fliegen Papierstapel durcheinander, die wollen dann auch mal irgendwann geordnet werden. Und ich glaube, dass Prevost schon jemand ist, der diese Ruhe hineinbringt, aber dass er auch der Kandidat derjenigen war, die einen reformfreudigeren Papst verhindern wollten. Also er ist schon jemand, der sicherlich Lateinamerika, die soziale Frage, da geht er schon auf dem Kurs von Franziskus weiter. Aber er ist nicht jemand, der jetzt wirklich mit einer Radikalität das, was Franziskus an manchen Reformen angestoßen hat, weiterführen will. Ist ein Mann der Ordnung, ein Ordensmann mit Ordnungsdrang, so würde ich ihn mal bezeichnen.
Ich finde, das sieht man auch so ein bisschen an ersten Zeichen, die er setzt. Auch Franziskus hat ja viele Zeichen gesetzt, eben mit seinem Auftritt da auf der Loggia eben ganz in Weiß. Und man sieht, der neue Papst Leo, der trägt eben wieder den roten Schulterumhang. Er trägt die Sola der Päpste.
Aber schwarze Schuhe und keine roten.
Aber
ne?
In dem Fall genau, schwarze Schuhe, nicht die roten. Und es wird sich ja jetzt Anfang der Woche dann auch zeigen, ob er wieder in den päpstlichen Palast umzieht, was ich vermute, und nicht wie Franziskus im Gästehaus bleiben wird. Also er zeigt, er geht wieder ein bisschen zurück wie Florian sagt, in das ordentliche Papstamt. Und gleichzeitig signalisiert er aber natürlich vollkommen, dass er viele Linien von Franziskus, gerade auch die sozialpolitischen Linien, die Frage der Umwelt, der Gerechtigkeit, aufgreifen und fortführen wird.
Ich fand das total interessant, dass seine erste Ansprache quasi nach der Wahl war ja eher so ein bisschen politisch, da ging es um Frieden. Und das, was er dann in seiner ersten Predigt gesagt hat, war mein Eindruck, das war dann eher innerkirchlich. Da ging es um den Verlust an Glauben, da ging es auch um Macht und all diese ganzen Geschichten. Seht ihr das auch so, dass er da wirklich versucht, beide Seiten auch tatsächlich zu verbinden?
Ja, als Ordensmann muss er natürlich wirklich die Kraft des Evangeliums immer in den Mittelpunkt stellen und als Papst natürlich auch. Das ist das Fundament und von da aus kann man dann tatsächlich eine sehr polarisierte und auch spannungsreiche katholische Kirche vielleicht auch wieder stärker ein, als das unter Franziskus der Fall gewesen ist. Und er ist schon jemand, der das Missionarische sehr stark macht, hat ja lange als Missionar auch in Peru gearbeitet und gelebt. Und das wird sicherlich die große spannende Frage sein. Ist das ein Papst, der den Glauben so kraftvoll repräsentieren und auch leben kann, dass er tatsächlich weltweit auch die Menschen anspricht? Denn das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Frage. Kann der Glaube im Leben von Menschen eine Option sein, etwas, was man ernst nimmt oder nicht? Daran wird er in erster Linie gemessen werden, sowohl von den Gläubigen als auch natürlich von denjenigen, die ihn gewählt haben.
Aber spielt nicht auch eine Rolle, wie politisch er ist am Ende?
Ja, ich wollte noch mal sagen, ich würde Florian voll zustimmen und du hattest das ja auch gefragt, Ulrike, was heißt das eigentlich Mann der Mitte? Und ich finde gerade an diesen beiden Akzenten, also die doch eher politische, friedensthematisch orientierte erste Ansprache von der Loggia und dann in dem ersten Gottesdienst mit den Kardinälen so stark dieses Glaubensthema, dass ich nach meinen ersten Beobachtungen sagen würde, Mann der Mitte heißt eben nicht profillos, nicht so ein Wischiwaschi in der Mitte, sondern er setzt tatsächlich zwei ganz eigene Akzente, nämlich er will politisch sein, aber er will gleichzeitig das Glaubensthema stark machen. Und er hat ja auch gesagt, für ihn in seiner Analyse ist sozusagen der fehlende Glaube in der Welt auch eine der Ursachen dafür, dass es so viel Unfrieden und so viel Konflikt und so viel Ungerechtigkeit gibt. Also wie er diese beiden Themen, Politik und Glaube, in seiner Amtszeit zusammenbringt, das wird nochmal eine spannende Frage sein, finde ich.
Und die andere Frage ist, wird er Donald Trump domestizieren können? Das erwarten ja auch ganz viele, also dass er da auch klare Worte findet und viele gucken ja schon ganz gespannt auf das erste Treffen. Oder ist das gar nicht so wichtig am Ende?
Ich glaube gar nicht, dass er so schnell in die USA reisen wird. Es war ja schon auffällig, dass er bei seiner Ansprache auf dem Petersplatz kein einziges englisches Wort gesprochen hat, dass er die Gläubigen in Peru in seiner ehemaligen Diözese Chiclayo gegrüßt hat, aber kein Wort to my fellow American hier auf dem Platz. Also da ist schon eine Distanzierung. Und dass er das Format hat, auch die aktuelle Administration deutlich zu kritisieren, auch theologisch, das hat er ja gezeigt. Er hat ja J.D. Vance, der seinen, muss man ja sagen, Rassismus mit dem heiligen Augustinus begründet, mit abgestuften Ordnungen der Liebe, so nach dem Motto, ich liebe zuallererst meine eigene Familie, mein eigenes Volk und wenn dann noch irgendwie Zeit und Kraft ist, vielleicht auch die Fremden. Da hat der damalige Kardinal Prevost ja deutlich auf der Plattform X geschrieben, nein, J.D. Vance irrt und das kann er natürlich als Generalprior der Augustiner dann auch noch mit einer besonderen Autorität sagen.
Kann er sowas so deutlich eben auch als Papst nochmal sagen?
Das glaube ich schon. Ich meine, Papst Franziskus hat in Briefen an die katholische Bischofskonferenz in den USA sehr deutliche Worte gefunden. Da ist auch die Bischofskonferenz in den USA sehr gespalten. Da gibt es glühende Anhänger von Donald Trump. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch in innerkirchlichen Depeschen der neue Papst Leo da auch Signale setzt, was die Frage angeht, wie sehr seid ihr eigentlich auf der Seite der Leidenden?
Ich finde das auch eine spannende Klammer überhaupt von diesem Übergang Franziskus jetzt auch zu Leo dem 14., denn den letzten Staatsmann, den Franziskus ja getroffen hat, war ja J.D. Vance im Vatikan. Dann auf einmal wird er ein US-Amerikaner Papst, der natürlich auch eine klare Haltung zu Trump und auch zu Vance hat. Aber das ist ja ein Phänomen, was wir weltweit erleben, dass mächtige Potentaten auftreten, die mit einer Deal-Mentalität oder auch mit harten Ellbogen, Bandagen agieren. Die sitzen ja derzeit nicht nur in Washington und dass ein Papst da nochmal stark ins Gewissen redet, eine Perspektive reinbringt, dass Macht, Einfluss nicht alles ist im Leben. Da gibt es, glaube ich, schon eine große Sehnsucht von vielen Menschen, dass da Kirchenfrauen und Kirchenmänner eine andere Perspektive ins Leben hineinbringen. Nicht nur Deals, nicht nur Macht, nicht nur Stärke, nicht nur den Schwachen zur Seite drängen. Wenn er das ausfüllt, dann ist das schon eine sehr spannende Entwicklung, die auch mit Leo dem 14. einsetzen könnte.
Sein erstes Wort war ja Friede. Friede sei mit euch. Und ich glaube, das ist nicht zufällig, dass er in dieser Zeit, wo wir gerade auch zwei große Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, in Europa haben, dieses Zeichen setzt. Franziskus ist ja als erstes nach Lampedusa gefahren und ich habe mich gefragt, was wird so die erste öffentliche Tat von Leo dem 14. sein? Wird er zum Beispiel eine diplomatische Initiative in Sachen Gaza oder in Sachen Ukraine starten? Was schätzt ihr denn?
Also ich finde das total spannend, weil genau diese Frage mich auch umtreibt. Ich weiß es gar nicht so richtig. Also weil eigentlich denke ich auch, das ist ja wie in der Politik. Wo reist jemand, ein neuer Kanzler oder sowas, zuallererst hin, weil man damit natürlich auch ein ganz starkes Zeichen setzt. Und ich dachte auch, als er als allererstes von Frieden gesprochen hat, das wird eines der großen Punkte auf seiner Agenda sein, dass er sich vielleicht sogar auch aktiv in Friedensverhandlungen und anderes einmischt. Also ich gucke da wirklich ganz, ganz gespannt hin, welchen politischen Akzent er tatsächlich als erstes setzen wird und wo wird er dann als erstes hinreisen. Florian, was meinst du denn?
Ich denke, dieses Thema des Dialogs wird auch eine große Rolle spielen. Es kann auch sein, dass er sich tatsächlich auch erst einmal vielleicht auch an geistlichen Autoritäten auch in der Welt orientiert und vielleicht da nochmal das Gespräch sucht, ob er erst einmal die Religion noch einmal zusammenbinden will, bevor man so ein politisches Zeichen vielleicht setzt, in eine Krisenregion zu reisen.
Das ist ja die Frage eben auch, ne? Wie kann er tatsächlich wirklich die Welt wieder zusammenbinden, sag ich mal, in dieser zerrissenen Situation? Da gibt es ja auch wahnsinnig hohe Erwartungen an ihn.
Ich glaube auch, nach dem Tod von Franziskus ist ja deutlich geworden, wie stark auch so eine Sehnsucht ist nach so einer anderen Stimme gegenüber all diesen lauten Schreihälsen, die sich in der Politik im Moment breit machen. Und alles, was man hört, ist er ja wirklich auch sehr gesprächsfähig, dialogbereit. Wir erinnern uns, dass es ja gerade im Blick auf den deutschen synodalen Weg immer große Spannungen zwischen Deutschland und Rom gab. Und da hat er ja tatsächlich in den letzten Jahren bei den Besuchen von Bischöfen und auch Laien es dann doch vermocht, ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Und ich glaube, das wird auch am Anfang sehr interessant sein zu beobachten. Welchen Tonfall findet er? Kann er signalisieren, ich bin gesprächsbereit, ich höre euch zu, ich nehme euch ernst? Das, glaube ich, wird nochmal sehr spannend sein.
Also tatsächlich ist er wirklich ein Pontifex, ein Brückenbauer. Das ist ja die interessante Frage. Und alles, was man so ein bisschen im Augenblick mitkriegt und hört und sieht, denkt man so, ja klar. Das kann ja, glaube ich, schon machen. Also der richtige Papst zur richtigen Zeit.
Ja, ich bin noch etwas zurückhaltend tatsächlich, was diese Perspektive des deutschen synodalen Weges angeht. Denn ich kann mich an ein Schreiben nochmal erinnern, das war, glaube ich, aus dem Februar 2024, wo es so um die Vorbereitung des synodalen Rates ging in Deutschland, wo es ja auch stärker darum geht, dass Laien auch mitstimmen dürfen, auch Entscheidungen treffen können. Und da gab es ja nochmal eine scharfe Note aus dem Vatikan, die gesagt haben, das ist synodaler Ausschuss, synodaler Rat, das mit Kirchenrecht überhaupt nicht zu machen. Und da gab es drei Unterschriften unter diesem Brief. Kardinalstaatssekretär Parolin, der Glaubenspräfekt Fernandez und Robert Francis Prevost. Also da muss man wirklich gucken, inwieweit er Synodalität im Sinne eines deutschen synodalen Weges, auch mit dem Selbstbewusstsein von vielen Laien, ob das so kompatibel ist. Da bin ich eher zurückhaltend, was die großen kirchenpolitischen Themen angeht. Frauenweihe, Homosexualität, eine neue Bewertung der Sexualmoral. Also ich will nicht so ganz in die Jubelstimmung eingehen, sondern habe noch eine gewisse Skepsis tatsächlich, was das angeht. Und gerade mit Blick auf Deutschland, mal gucken, ob er das überhaupt so erfüllen kann.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu, Florian. Also ich glaube, gerade innerkirchlich könnte es noch so manche Enttäuschung geben. Ich glaube, da muss man dann tatsächlich wahrnehmen, dass er eben auch die Mehrheit all derjenigen gefunden hat, denen die Reformen von Franziskus jetzt schon viel zu weit gingen. Und ich glaube, gerade sich bei diesen Themen Frauenordination, Lockerung der Zölibatsregelung, da würde ich Stand heute erstmal gar nichts von ihm erwarten. Oder wie siehst du es, Ulrike?
Ja, Leo der 14. Die Deutschen, die katholische Kirche hierzulande, darüber reden die Religionsexperten von NDR, HR und RBB, Florian Breitmeier, Luther Bauer, Ochse und Ulrike Bieritz. Ja, Leo der 14. und die Deutschen und sein Verhältnis zu den Deutschen und zu den deutschen Reformbestrebungen. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Loch, sag ich mal. Also es gibt ja unfassbar viele positive Reaktionen hier und wahnsinnig viele Erwartungen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, also den synodalen Weg, so der super Unterstützer und Befürworter war er dann am Ende eben auch nicht. Ne? Also wie schätzt ihr das ein? Wie wird das mit dem Papst und den Deutschen?
Den Wunsch, die Hoffnung von vielen Katholikinnen und Katholiken nach der Wahl in Deutschland ist ja schon auch gewesen, jetzt wirklich bei Reformen auch weiterzumachen. Aber gerade zum Beispiel dieses große Thema Frauenweihe, Diakoninnenweihe, da hat er sich ja sehr klar positioniert und auch gesagt, eine Klerikalisierung von Frauen löst gar nicht das Problem. Vielleicht schafft man sich sogar noch ein neues. Also wie gesagt, wir haben ja ganz viel davon gesprochen, dass da jemand Brücken baut und keine Mauern hochzieht. Es kann aber auch sein, dass er in diesen Fragen durchaus einen sehr harten Pushback vollzieht und Frauen dann auch zurückdrängt und dann doch Mauern und Zäune hochzieht und ein sehr scharfer Wächter auch der lehramtlichen männerhierarchischen Kirche wird, Weihe von Frauen und so weiter, das wird es nicht geben. Also auch da ist ja spannend, wie ist er da ein Brückenbauer oder ist er jemand, der die Grenzen dann auch sichert?
Ich würde schon in Tendenz Florian zustimmen, dass ich sage, gerade bei diesen innerkirchlichen Lehr- und Streitfragen würde ich ihn dann doch eher auf dem konservativen Lager sehen. Mein Eindruck ist, er setzt eher das politische Signal. Dort will er was bewegen, dort will er auch die Kirche wieder stark machen, dort will er sie ins Gespräch bringen. Die Frage wird ja dann auch noch sein, wie stark er die Kurie nochmal umkrempelt oder das, was Franziskus angefangen hat, zu Ende bringt. Vielleicht hilft ihm da auch sein größerer Ordnungssinn, denn der Vatikan ist ja auch in einer großen Finanzkrise. Das ist ja auch ein Thema, was er noch vor sich hat.
Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, die großen finanziellen Probleme der Kurie des Vatikan, das sind ja doch Millionensummen, die da fehlen in den Bilanzen. Und da kann natürlich ein US-Amerikaner, der aus einem Land kommt, in dem es sehr finanzstarke Katholikinnen und Katholiken gibt, natürlich auch die ein oder andere Spende sicherlich wird ziehen können. Also das wird auch noch eine Rolle spielen.
Aber wenn wir hier wirklich nochmal nach Deutschland gucken, auf die großen Erwartungen, also das Frauenthema habt ihr ja gerade schon gesagt, da wird er eher konservativer sein. Wie ist das mit den Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren? Wird er da was zurückdrehen? Also das sind ja auch so ganz, ganz viele Sachen hier schon passiert und es hieß ja eigentlich auch immer, man könnte doch auch sagen, die Weltkirche, ja, und dann so eine regionalen Besonderheiten zulassen, also dass in bestimmten Ländern eben bestimmte Dinge möglich sind. Was ihr so sagt von ihm, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er da eine größere Breite zulassen wird. Also ich befürchte so ein bisschen, wenn man noch mal sich mehr in ihn reinversetzt, dass es da ganz, ganz viel Enttäuschung am Ende auch wieder geben wird.
Also beim Thema Homosexualität hat er auch, ich sag mal, dass die Initiative jetzt von Franziskus Segnung für homosexuelle Paare auch eher kritisch gesehen.
Mein Eindruck wäre, so wie ich ihn jetzt gehört habe, dass er in diesen innerkirchlichen Reformfragen nicht unbedingt offensiv etwas zurückdreht, was Franziskus eröffnet oder ermöglicht hat. Vielleicht wird er das einfach gar nicht zu einem großen Thema machen, das eher so beiläufig weiterlaufen lassen. Das, was du angesprochen hast, Ulrike, das finde ich ist nochmal eine spannende Frage. Wird er sozusagen Ungleichzeitigkeiten in der großen weltweiten katholischen Kirche zulassen? Also, dass er sagt, ja gut, dann macht ihr in Europa das, was ihr für wichtig haltet. Und wenn die Afrikaner da nicht mitgehen können, dann sollen die es anders machen. Könnte ich im Moment noch nicht sagen. Das können wir, glaube ich, im Moment nur abwarten.
Also ein ganz großes Thema, was ja wirklich die katholische Kirche auch zu zerreißen droht, wenn wir mal beim Thema zerreißen sind, ist ja wirklich die Aufarbeitung von Missbrauch. Und auch da wurde ja dann sein Name erwähnt und die Frage stellt sich ja auch, wird der da konsequent weiter aufklären und vor allem auch Täter bestrafen? Das ist für mich persönlich ist das noch ein ganz großes Fragezeichen. Ich habe da echt noch keine Einschätzung.
Wir haben ja widersprüchliche Aussagen, dass er möglicherweise zu einer früheren Zeit nicht nachdrücklich genug Vorwürfen nachgegangen ist. Es gibt aber auch Betroffenenverbände, die sagen, doch, das, was er da gemacht hat, ist eigentlich gut und wir setzen unsere Hoffnung darauf, dass er auch als Papst Leo XIV. Diesem Thema konsequent nachgehen wird. Das können wir, glaube ich, im Moment nur abwarten, oder? Wie schätzt du es ein, Florian?
Nein, ich sehe es auch so. Man muss wirklich gucken, ist an den Vorwürfen, die es gibt, was dran? Ist das nur eine Schmutzkampagne gegen ihn? Was sicherlich eine ganz entscheidende Rolle wird spielen für die Betroffenen sexualisierter Gewalt. Benedikt XVI. Und Franziskus sind weit unter ihren Möglichkeiten geblieben, das Thema wirklich zu einer Chefsache im Vatikan zu machen, diesem Thema wirklich gerecht zu werden mit der großen Machtfülle, die sie haben. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, auch an Leo XIV., kann er das ausführen? Wie geht das an? Da ist wirklich noch viel, viel zu tun, dass dieser Kulturwandel in der römisch-katholischen Kirche, und zwar weltweit, tatsächlich einsetzt. Da muss er auch liefern, die Erwartungen gibt es.
Und dann müssen wir, glaube ich, auch erstmal gucken, was ist ihm eigentlich wichtig? Also wir haben so viele große Krisen in der Welt, also spielt dann da das, was hier in Europa, in Deutschland los ist, überhaupt noch eine Rolle? Ich meine, wir haben ja hier ein ganz anderes Problem. Es gibt ja immer noch diese massiven Kirchenaustritte. Und da gibt es diese Reformbestrebungen, die großen Erwartungen. Aber dann habe ich immer so den Eindruck, naja, das ist hier bei uns, das ist in Deutschland, das spielt eigentlich da für die große Weltkirche überhaupt gar keine Rolle. Überschätzen wir uns auch hier manchmal die Bedeutung hier in Deutschland?
Ja, durchaus. Und da ist natürlich, denke ich, nochmal bemerkenswert, dass er nicht nur Nordamerikaner, nicht nur US-Bürger ist, sondern auch Lateinamerikaner. Er hat ja auch die peruanische Staatsangehörigkeit. Also er kennt diesen Blick aus dem globalen Süden. Er weiß auch, dass in anderen Kontexten die katholische Kirche eine durchaus wachsende Kirche ist und dass die europäischen Probleme nicht wirklich überall die gleichen sind.
Wer hat denn jetzt eigentlich einen neuen Papst? Die Welt, die katholische Kirche, wir alle, die wir auch nicht Katholiken sind vielleicht.
Ja, die römisch-katholische Kirche hat jetzt einen neuen Papst, aber ich denke, das ist auch eine Sehnsucht, eine Hoffnung von vielen, ob sie nun gläubig sind oder nicht, nach einer Stimme, die eben in der Welt durchaus auch mahnen kann, die vielleicht auch vieles zusammenführt und anspricht, was auseinander zu fliegen droht oder schon auseinander geflogen ist. Und dann kann ein Papst diese Rolle natürlich ausfüllen, wenn er eben nicht so auftritt, wie auch manche Politiker auftreten, nämlich zu dominant, zu stark, zu selbstbewusst, sondern jemand, der Menschen miteinander ins Gespräch bringt, der aufnimmt, der auch weiterführt, der eine Kraft für 1,4 Milliarden Menschen weltweit zu sprechen, aber genau weiß, es ist eben auch nur eine Minderheit in der Welt von 8 Milliarden. Und das wird eben interessant sein, wie er diese Rolle ausführt.
An der Papstwahl gab es ein wahnsinniges Interesse. Das hat ja auch ein bisschen was von Geheimnis, ein bisschen Boulevard, ist ein bisschen wie, wenn irgendwie ein englischer König gekrönt wird. Was bleibt denn von diesem großen Interesse, Lothar? Was meinst du?
Ja, da muss man natürlich sagen, das ist schlicht auch für viele spannend, mal dabei zu sein, wenn sie zufällig gerade in Rom sind. Und ich fand das interessant, als der weiße Rauch aufgestiegen war. Und dann hat es ja immer noch gut eine Stunde gedauert, bis bekannt war, wer der Papst ist. Und wir hatten dauernd die Bilder, die über die Menschenmenge gingen. Und es gab immer Jubelschreie und die Kommentatoren haben gesagt, alle sind begeistert und warten auf den neuen Papst. Aber im Grunde waren sie auch immer nur begeistert, wenn sie auf der großen Leinwand auf dem Petersplatz gesehen haben, dass sie selber im Bild waren und haben ihre Fahne wieder hochgerissen. Also das ist natürlich auch einfach in Social-Media-Zeiten ein großes Internetereignis und die Karawane zieht an der Stelle, glaube ich, gnadenlos weiter. Die Begeisterung wird nicht sich jetzt wirklich in eine fortdauernde Begeisterung ummünzen lassen. Trotzdem habe ich auch über diese Schlagzeile, die Welt hat einen neuen Papst, geschmunzelt und ein bisschen nachgedacht und ich glaube, sie hängt schon so ein bisschen an diesen ersten Signalen, dass Leo der 14. ja, ausgedrückt hat, ich kümmere mich um Themen, die der Welt auf den Nägeln brennen, gerade das Thema Konflikte und Frieden. Und wenn ihm das da gelingt, den richtigen Tonfall zu finden und aber auch ja, mit klaren Konzepten tatsächlich etwas zu bewegen, könnte er schon so ein Weltpapst werden.
Ich glaube auch, also dieses Brückenbauen, dieses Verbinden, auch vielleicht das Kompromissfähige, niemanden ausschließen könnte vielleicht genau in dieser wirklich schwierigen Zeit, in der wir weltweit alle leben, vielleicht genau tatsächlich das richtige Signal auch in die Welt sein. Also ich glaube tatsächlich, dass er der richtige Papst zur richtigen Zeit ist und sein kann. Mit Leo XIV. Gibt es einen neuen Papst. Wir haben über ihn gesprochen. Danke fürs Zuhören, sagen die Religionsexperten Florian Breitmeier vom NDR, Lothar Bauer Ochse vom HR und ich, Ulrike Bieritz. Und ich habe noch einen Hörtipp, ganz frisch in der ARD-Audiothek zu finden. Die Reportage von Antje Dechert direkt aus Rom, Wahlkrimi-Konklave. Wohin steuert die katholische Kirche? Unbedingt empfehlenswert. Und jetzt geht's hier im RBB 24 Inforadio weiter mit Service und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.